finde einfach, es ist herrlich, da in dieser Anbetung Gottes zu sein. Und wir könnten eigentlich ja einfach so weitermachen, diese Herrlichkeit Gottes zu erleben, in ihr zu sein, in ihr zu ruhen, ihn anzubeten. Ja, und genau. Mal gucken, wie ich jetzt den Übergang gut hinkriege. Genau, ich habe letztes Mal gepredigt über den mysteriösen Gott. Hatte so diese Gottesbilder auf dem Herzen. Und da hatte ich letztes Mal gepredigt über den mysteriösen Gott. Ich hatte ein Koordinatensystem gemacht und ich würde bei diesem Thema Gottesbilder bleiben. Heute, ich habe das mal so genannt, Gottesbilder, Gott als Richter und Jesus als Anwalt, Fragezeichen. Und der Schwerpunkt ist, man könnte über dieses Thema unglaublich viel sagen. Und ich habe wirklich gedacht hinterher, ich gehe auf eine zentrale Bibelstelle ein. Und zwar ist das die Bibelstelle in Johannes 5, die Verse 19 bis 30. Und ich würde erst mal einmal noch einen Blick werfen auf das Koordinatensystem, was ich letztes Mal eben in der Predigt hatte. Und da hatte ich eben den Eindruck, dort weiterzumachen. Ich hatte letztes Mal gesprochen über Gott als Mysterium. Das ist unten der Bereich. Gott eben als der Souveräne, als der Große, als der ein Stück weit auch Unverständliche für uns, wo wir manche Dinge einfach nicht verstehen können. Und ich hatte dann ziemlich schnell nach der Predigt den Eindruck, an dieser Stelle weiterzumachen, ein Stück weit. Also, und mir diese X-Achse anzuschauen. Gott als Richter und Anwalt, habe ich auf der linken Seite geschrieben. Da ist auch schon die Johannesstelle, über die wir heute sprechen werden. Und auf der anderen Seite Gott, der liebende Vater. Das sind im Grunde zwei Aspekte, die heute beide Thema werden. Und weil es eben beides Teil von Gottes Wesen ist. Und das eine ist ohne das andere nicht zu trennen. Es gehört zusammen. Gott, der liebende Vater und Gott eben auch das göttliche Gericht. Und ich habe den Titel bewusst als Frage formuliert. Gott als Richter und Jesus als Anwalt? Fragezeichen. Genau. Was in der Bibel ganz deutlich wird, ist, dass Gott dem Menschen das Wissen um die Ewigkeit und die Verantwortung für das Leben auf Erden ins Herz gelegt hat. Also jeder Mensch spürt innerlich, es gibt eine Ewigkeit und es gibt eine Verantwortung für das Leben, was wir hier auf Erden führen. Und das sagt das Wort Gottes auch an mehreren Stellen. Ich habe zwei, drei Stellen habe ich rausgenommen einmal. Im Prediger 3, Vers 9 bis 11 heißt es, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Das ist im Grunde der Punkt 9 und 10 ist es, was bleibt von den Werken des Lebens? Was bleibt übrig von dem, was wir hier im Leben machen? Und dann in Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Das Wissen darum, dass es eine Ewigkeit gibt. Ganz ähnlich ist es im Psalm 90, Vers 12. Da sagt Mose, in der Luther-Übersetzung heißt es, finde ich am deutlichsten im Grunde da, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Auch da die Ewigkeit, damit wir klug werden und eben entsprechend auch richtig handeln. Und auch in Römer, ab Vers 18, ist es, ich nehme da einen Vers raus, den Römer 1, Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch hat eben diese Wahrnehmung von Gott, dass es eine Ewigkeit gibt und dass die Handlungen in diesem Leben eine Bedeutung haben. je nachdem, ob wir gut oder schlecht handeln. Weil Gott das so gemacht hat, gibt es auch in jeder Religion, in jeder Hochkultur die Vorstellung eines Weltgerichts, eines Gerichts, einer Verantwortung für das, was wir hier im irdischen Leben gemacht haben. Das gilt für alle Religionen, für den Buddhismus, für den Hinduismus und natürlich vor allem auch für die monotheistischen Weltreligionen. Ganz wichtig, die Vorstellung, es hat eine Verantwortung. Ich habe als Historiker, habe ich mir mal das Totengericht bei den alten Ägyptern rausgenommen. Weil ich finde, da sieht man sehr gut und sehr deutlich, was so die Vorstellungen sind in den anderen Religionen, in anderen Vorstellungen, wie ein Weltgericht aussehen könnte. Das hier ist die berühmte Papyrus des Hunefer. Hunefer hat ungefähr 1300 vor Christus gelebt, war ein hoher Beamter im alten Ägypten. Heute befindet sich das Papyrus im Britischen Museum in London. Ich zeige mal anhand dieses Papyrus auf, wie die Ägypter sich das vorgestellt haben. Das sind im Grunde drei Bilder. Hier ist Hunefer nach seinem Tod, der von dem Gott Anubis zum Gericht geführt wird. Und hier in der Mitte haben wir im Grunde das Gericht. Hier ist wieder Anubis und hier ist eine Waage. Hier ist die Feder der Göttin Maat, der Göttin der Gerechtigkeit. Und hier ist das Herz des Hunefer, des Verstorbenen. Und jetzt ist diese Waage, wird gemessen, ob die Waage im Gleichgewicht ist. Ist das Herz schwerer als die Feder, dann wird der Mensch von Amit gefressen, von diesem krokodilköpfigen Gott. Und das ist der ewige Tod. Ist die Feder schwerer als das Herz, also waren die Taten des Menschen gut zu Lebzeiten, dann ist das Totengericht positiv für den Toten und dann wird er von Horus zu Osiris geführt und kommt dann quasi ins Paradies, ins ewige Leben. Die Ägypter haben damals große Totenbücher geschrieben, gerade die, die sich leisten konnten, wo sie geschrieben haben, was sie alles Gutes getan haben. Und um eben in diesem Totengericht bestehen zu können. Und da merkt man schon diese Angst, diese Unsicherheit. Was passiert mit mir nach dem Tod? Bin ich gut genug? Habe ich genug geleistet, dass ich ins Paradies, ins ewige Leben komme? Und diese Vorstellung ist, glaube ich, bei ganz vielen der Weltreligionen der Fall, die nicht im Christentum sind, verankert sind, sondern eben, wenn es dann darum geht, als was werde ich wiedergeboren im Buddhismus? Reicht es, um ins Nirvana zu kommen oder muss ich nochmal eine extra Runde drehen, möglicherweise eben als niedriges Lebewesen? Also diese Vorstellung eben von einer Leistung. Die Besonderheiten im Christentum habe ich hier schon mal aufgezeigt und gehe gleich dann noch tiefer drauf ein. Eben die Vorstellung, das ist die fundamentalen Unterschiede zwischen dem Christentum und anderen Vorstellungen. Wir können es nicht aus unserer Gerechtigkeit schaffen. Wir benötigen Gnade, um vor Gott bestehen zu können. Und unser Glaube ist die Voraussetzung für unsere Errettung. Das sind so die fundamentalen Wahrheiten, die das Christentum eben in diesem Fall unterscheiden von den anderen Religionen. Und genau, um jetzt da nochmal tiefer einzutauchen, einfach nochmal wirklich zu schauen, was sagt Jesus selbst über das Gericht. Habe ich lange überlegt, welche Stelle ich nehme. Und ich habe wirklich gedacht, ich gehe auf eine ganz zentrale Stelle ein und gehe wirklich in die Tiefe, mache eine Exegese dieser Textstelle und keinen Gesamtüberblick über alle Stellen, die eben über Gericht sprechen, sondern ich nehme die Stelle aus Johannes 5, Verse 19 bis 30. Ich würde euch erst einmal den Kontext vorstellen. Der Kontext ist der, Jesus hat am Sabbat den Gelähmten am Teich Bethesda geheilt. Das ist das Kapitel 5, auch die Verse 1 bis 16. Und er hat sich selbst in diesem Kontext als Gottes Sohn bezeichnet. Und das sind die beiden Punkte, weshalb die führenden religiösen Juden ihn töten wollen. In Vers 18, unmittelbar bevor wir anfangen zu lesen, steht das erste Mal im Johannesevangelium, und die führenden Männer wollten ihn töten. Also da ist im Grunde die Entscheidung, er hat im Grunde doppelt gesündigt aus Sicht der Juden. Er hat eine Heilung gemacht am Sabbat, das ist das eine, und er hat sich selbst, und das ist noch viel schlimmer, er hat sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet. Also der Kontext ist hier jetzt im Grunde eine Verteidigungsrede von Jesus. Er spricht zu den Juden, zu den führenden Juden, die ihn töten wollen. Er verteidigt sich und seinen Dienst und er spricht von seiner Autorität als Sohn Gottes. Das sind die beiden, der Kontext, den man hier wissen muss zu dieser Stelle. Und ich will die einmal gemeinsam mit euch lesen. Wir gehen gleich dann später noch auf ein paar ganz zentrale Punkte nochmal im Detail ein. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er es dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist die Textstelle und im Grunde möchte ich da auf zwei ganz zentrale Punkte eingehen, die in dieser Textstelle deutlich werden. Der eine Aspekt ist, zeigt eher den liebenden Vater und den liebenden Sohn, die Einheit zwischen Gott Vater, Gott Jesus, Gott Heiliger Geist. Und der andere Aspekt ist der Aspekt des Gerichts. Und da bin ich dann auf den beiden Punkten auf der X-Achse, die ich eben vorgestellt habe. Ich fange an mit der Einheit des Vaters und des Sohnes in Liebe, Achtung und Demut. Wenn man diese Textstelle liest, ich habe das mal so tabellarisch gegenübergestellt, der Vater und der Sohn. Der Vater bildet eine Einheit mit dem Sohn. Der Vater hat echtes Leben in sich und er hat dieser auch dem Sohn verliehen. Mit echtem Leben heißt ein Leben, was eine Bedeutung hat. Leben im Überfluss, Leben in Fülle. Das, was Gott eben verspricht, auch uns. Wie der Vater Leben in sich selber hat, so hat er es auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Der Vater liebt den Sohn und lässt ihn an seinen Werken Anteil haben. Und der Sohn, umgekehrt, weiß sich vom Vater geliebt. Der Vater bevollmächtigt den Sohn. Er hat ihm das Gericht übergeben. Er gibt ihm Vollmacht, er gibt ihm Autorität. Und der Sohn tut den Willen des Vaters. Denn ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und das tut auch der Sohn in gleicher Weise. Er sucht und tut den Willen des Vaters. Und wenn wir das einfach nochmal so auf uns übertragen, finde ich das ganz spannend. Im Grunde beschreibt dieses Verhältnis, was Jesus hier mit dem Vater hat, genau das, wie wir als Gläubige leben können. Jesus, Gott und Jesus, sie lieben uns. Wir sind geliebt und wir können uns geliebt wissen. Wir sind bevollmächtigt. Wir haben Autorität in Gott, wenn wir mit ihm in Verbindung sind. Unsere Aufgabe ist, den Willen Gottes und des Vaters zu suchen und zu tun. Im Grunde ist das, und wir können eine Einheit mit Gott bilden. Im Grunde ist das Verhältnis, wie Jesus als Mensch gelebt hat, das Vorbild für uns, wie wir hier auf Erden leben sollen, in der Verbindung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bevollmächtigt, geliebt, echtes Leben und die Suche und das Tun des Willens Gottes. Dass wir da immer wieder nicht alles richtig machen, ist klar. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht Jesus. Jesus war ohne Sünde. Aber das ist das Ziel, was und wie er es uns vorgelebt hat. Also die vollkommene Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird hier eben nicht erwähnt, weil er in dem Moment noch nicht da ist. Aber natürlich gehört der Heilige Geist genauso dazu wie der Vater und der Sohn. Und dementsprechend kann Jesus auch sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Johannes 14, Vers 9. Weil sie sind eins, sie sind identisch. Sie sind eine Einheit. Und im 1. Mose, und das ist auch wichtig, das geht zurück bis auf die Erschaffung der Welt und die Erschaffung des Menschen. Das erste Mal, wo in der Bibel von uns, von der Dreieinigkeit die Rede ist, ist bei der Erschaffung des Menschen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, so. 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Auch hier ist dieses Zusammenwirken von Gott, dem Vater, Sohn, Heiliger Geist, ganz deutlich. Ich habe da mal ein Bild für mitgebracht. Genau, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Gott eine Brezel ist. Also bitte versteht mich da nicht falsch. Aber ich finde das Bild einfach ganz, ganz passend. Ja, wenn ihr euch vorstellt, dieser Teig ist ineinander verwoben. Es ist das Bild einer Einheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Teile, die aber wirklich eins werden und die gemeinsam eben eine Einheit sind. Ich brauche das gleich noch, deshalb lasse ich das mal hier liegen. Und diese Einheit haben wir jetzt gesehen in dem Punkt, wo Gott die Welt geschaffen hat und wo er den Menschen gemacht hat. Also von Anfang an ist diese Einheit da und sie entscheiden gemeinsam, wir wollen den Menschen machen. Wir lassen uns auf dieses Abenteuer mit dem Menschen ein. Die gleiche Einheit ist da und das ist mir wichtig, da möchte ich jetzt drüber sprechen. Die gleiche Einheit ist da am Kreuz. Ich muss einfach an dieser Stelle einen Exkurs auch nochmal zum Kreuz machen. Weil auch wenn Jesus eben hier spricht, der Plan, der Heilsplan für uns ist auch eine gemeinsame Entscheidung von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist so, die Einheit wird auch am Kreuz erhalten. Und wenn ihr das für euch heute nochmal so mitnehmt, und das ist so wichtig, so entscheidend zu wissen, es hat Gott, dem Vater, auch alles gekostet, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn ich nochmal dieses Beispiel mit der Brezel nehme, dann wird im Grunde so ein Stück einfach, das war ein bisschen viel jetzt vielleicht, Der Heilige Geist ist noch da, aber dann wird im Grunde so ein Stück rausgerissen. Und es bleibt im Grunde, Gott reißt sein Herz raus, weil er uns so liebt. Es ist ein gemeinsamer Plan. Sie haben einen gemeinsamen Plan bei der Schaffung der Welt. Sie haben einen gemeinsamen Plan am Kreuz. Und sie haben einen gemeinsamen Plan beim Gericht, wo ich jetzt gleich drauf komme. Wenn man das nochmal so sieht, das Einzige, was übrig bleibt, ist ein C, Christus. Und das finde ich eben wichtig, da auch nochmal drauf einzugehen. Alle Theologie, die so in so eine Richtung geht, von dem Good Cup und dem Bad Cup. Ist euch das Bild bekannt? Der gute Polizist und der böse Polizist, der so in diese Richtung geht, Jesus ist der Gute, er ist unser Retter, er ist unser Heiland, er ist unser Erlöser und irgendwie Gott ist der Bad Cup, Gott Vater, der im Grunde seinen Sohn tötet, um seinen Zorn irgendwie zum Ausdruck zu bringen oder seinen Zorn gerechtfertigt zu bekommen. Das hat eine sehr schräge Komponente, was das Bild des Vaters angeht. Gott als Vater. Ja? Und dementsprechend ist auch nochmal, finde ich es nochmal wichtig, da einfach nochmal dieses Bild des Good Cup und des Bad Cups, Gott, der Gottvater, der Böse, der im Grunde seine Gerechtigkeit am Sohn auslässt, das passt nicht. Es ist ein gemeinsamer Plan. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er uns geliebt, dass sie gemeinsam beschlossen haben, eben diesen Plan durchzuziehen. Das ist ja so der erste Punkt an dieser Bibelstelle. Und keine Sorge, ich habe nur zwei Punkte. Also was diese Bibelstelle angeht, es kommen nicht noch ganz viele. Aber der erste Punkt nochmal zusammengefasst. Die Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Schöpfung, am Kreuz und eben auch dann im Gericht. Und zu diesem Punkt würde ich jetzt kommen. Das Gericht. Eben auch anhand dieser Bibelstelle. Hier ist nochmal die Einheit ganz deutlich. Ich habe ein paar Verse rausgenommen. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Ich kann nichts, und Jesus jetzt hier, der spricht, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus ist hier das Gericht übergeben. Er ist autorisiert, er hat Vollmacht bekommen, er hat diese Bevollmächtigung, aber er tut nur den Willen Gottes. Das ist diese gegenseitige Demut, Achtung, die sie voneinander haben. Der eine kriegt die Vollmacht, aber er tut nichts anderes als das, was der andere auch tun würde. Es ist auch nicht, dass Gott das Gericht aufgegeben hat, sondern er hat es in die Hände von Jesus, also von Gott gelegt. Ein Stück weit. Und spannend finde ich auch den Vers 27. Er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Und der Sohn des Menschen heißt in dem Fall, ist nicht der Menschensohn, den wir an anderer Stelle auch in der Bibel haben. Hier wird sehr stark betont die Menschlichkeit von Jesus. Er ist hier Mensch auf der Erde und es ist so zu verstehen, wie, weil er ganz Mensch ist, weil er uns verstehen kann, weil er selbst auf der Erde gewesen ist. Wenn wir das vergleichen in der Stelle in Hebräer 4, die Verse 14 bis 15, ist es ganz ähnlich, ich sage das mal mit eigenen Worten. Wir haben in Jesus einen Hohepriester, der uns versteht, weil er in allem versucht war, so wie wir, nur ohne Sünde. Und das ist auch die Stelle hier, wo auch Jesus das Gericht übergeben ist. Auch hier geht es eben nicht um diese Rolle des Good Cup, des Bad Cup. Wir haben nicht Gott als den Richter und Jesus als den Anwalt, Wenn du nochmal an meinen Titel meiner Predigt denkst mit Fragezeichen, Gott als Richter und Jesus als Anwalt, muss man sagen, es ist falsch. Es ist eben nicht so. Es ist auch hier wieder die Einheit und das Gericht ist Jesus übergeben. Ich gehe jetzt, in dieser Stelle sind im Grunde zwei verschiedene Gerichtsszenarien beschrieben. Das erste ist das Gericht für diejenigen, die an Gottes Wort gläubig werden. Das ist die, ich habe es genannt, Jesus über die Glaubensentscheidung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Wir haben hier zweimal beide Verse beginnen mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine im Hebräischen eine sehr, sehr starke Betonung. Immer wenn das in der Bibel steht, heißt das im Grunde, das, was jetzt kommt, das ist ganz besonders wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und das sagt er hier sogar zweimal. Also das ist wirklich eine ganz zentrale Stelle, wenn es hier um das Gericht geht. Und dann heißt es, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Das ist im Grunde jetzt. Jetzt in dem Moment, wo Jesus da ist, passiert das. Die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Was ist mit den Toten hier gemeint? Das sind nicht die Menschen, die gestorben sind, sondern das sind die Toten, die geistig tot sind. Wir haben das an anderer Stelle in der Bibel ähnlich, wo es dann heißt, lass die Toten begraben. Also die, die geistig tot sind. Es geht hier um ein geistiges Totsein, nicht um ein körperliches Totsein. Und wenn die Toten, also die, die noch nicht errettet sind, die Stimme Gottes hören werden, dann werden sie leben. Was heißt das hier? Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Das Hören in der Bibel hat oft eben so eine aktive Sache. Es ist nicht so ein, ich habe da mal was gehört von Jesus, ah ja, okay, alles klar, nett und okay. Es geht bei dem Hören auch immer um das Reagieren darauf, eine Antwort geben. Das heißt für uns, wenn wir unser Leben danach ausrichten, wenn wir unser Leben Gott geben, hingeben, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist das Hören und dem glaubt, der mich gesandt hat. Auch das ist nicht so ein diffuses an Gott glauben. Es gibt einen Gott irgendwo da oben, aber es ist die Vorstellung wirklich, die Wahrheiten des Christentums anzunehmen und ihnen zu glauben und danach zu leben. Und wenn das ist, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das betrifft im Grunde, diese Stelle betrifft uns als Gläubige, die Nachfolger von Jesus sind. Wir sind aus dem Gericht befreit und ins ewige Leben versetzt. Und wichtig dabei ist dann eben wirklich die Parallelstellen, wo es wirklich dann heißt, der Weg ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eben die ganz wichtige Voraussetzung. Und ganz ähnlich auch in Johannes 3, Vers 36. Eine Frage, die, glaube ich, hier noch wichtig ist, wann wird das der Fall sein? Wann werden wir im Paradies sein? Ist das erst nach dem Weltgericht? Oder ist das nach unserem Tod? Und für mich spricht vieles dafür, dass wir unmittelbar im Paradies sein werden, wenn wir sterben. Als gläubige Christen. Ich finde, das kann man relativ gut sehen hier an dieser Stelle. In Lukas 23, 39 bis 43. Das ist die Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt und einer der verurteilten Übeltäter zu ihm sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihm und sprach, bist du der Jesus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. In dem Bereich, da sehen wir nochmal, dass es um unsere Taten geht. Sie empfangen, was ihre Taten wert sind. Sie sind zu Recht im Gericht. Und auch dort ist, wenn es um Gerechtigkeit ginge, dann hätten wir alle keine Chance. Dann wären wir alle verurteilt. Weil es geht um Gnade. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, einmal wahrlich, aber immerhin, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also das Versprechen, das heißt auch hier, es gibt nicht den Zeitpunkt, wenn es zu spät ist. Solange wir leben, können wir uns für Jesus entscheiden. Und dieser Mensch hat ein Leben geführt, was Jesus sicherlich nicht gefallen hat. Aber er hat im letzten Moment hat er um Vergebung gebeten, hat er um Gnade gebeten und das wird ihm als Gerechtigkeit, als Gnade angerechnet. Ein weiterer Punkt, der auch dafür spricht, dass wir unmittelbar ins Paradies kommen, ist in der reiche Mann und der arme Lazarus in Lukas 16, wo auch nochmal eben so eine Situation beschrieben wird. Und beide sind dann direkt in ihren entsprechenden Bereichen. Der arme Mann im Himmel und der arme Lazarus im Himmel und der reiche Mann eben dann in der Hölle. Genau, ich finde auch, wie gesagt, nochmal, es ist im Grunde nie zu spät, sich hier für Jesus zu entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Trauer bleibt. Man hat im Grunde das verpasst, was Jesus für einen vorbereitet hat. Was einfach die Berufung gewesen ist. Was die eigentliche Berufung für das Leben gewesen wäre. Ich kann mir vorstellen, dass der Übeltäter hier gedacht hat, ich habe es verpasst. Mein ganzes Leben habe ich falsch gelebt. Und dass da ein Schmerz, eine Trauer darüber sein kann und sein wird, wenn man eben nicht die Berufung schon hier während des Lebens eben auch gelebt hat. Und dann gibt es die Stelle auch hier in der Johannesstelle in Vers 28 im Schwerpunkt, wo es um das Weltgericht geht. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier heißt es, denn es kommt die Stunde. Eben hatten wir, denn es kommt die Stunde und sie ist schon da. Das ist das Heute. Hier heißt es, denn es kommt die Stunde. Das ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist bisher unerfüllt. Das ist im Grunde die Wiederkunft von Jesus. Ja? Denn es kommt die Stunde, da werden alle Menschen, alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und das ist wirklich jetzt hier alle, die verstorben sind. Alle, die in den Gräbern sind. Ja, das ist eben anders als das eben alle Toten. Und die werden seine Stimme hören. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist das Weltgericht zum Ende wenn Jesus wiederkommt. Und wir haben die Parallelstelle über das Weltgericht eben in Matthäus. Ups, jetzt bin ich. Ne, nochmal. In Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Da geht es um die Scheidung der Böcke und der Schafe. Ja, ich habe ja eben ganz am Anfang der Predigt gesprochen darüber, dass diese Vorstellung eben auch in allen Hochkulturen der Fall war. Und es haben ja auch Menschen gelebt, die vor Jesus gelebt haben. Und wir können alle, auch diese Menschen konnten erkennen, was Gottes Wille ist. Und da geht es dann wirklich um die Scheidung entsprechend der Taten. Das Weltgericht über die Heidenvölker mit der Scheidung der Böcke, die eben nicht entsprechend gehandelt haben von dem, was Gott ihnen eben ins Herz gelegt hat, und den Schafen, die entsprechend dem gehandelt haben, was sie von Gott verstanden haben. Genau. Ich würde zum Abschluss nochmal auf das Koordinatenkreuz eingehen und einfach nochmal so zusammenfassen. Wir haben hier im Grunde gesehen die Einheit von Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben gesehen, wie auch der gemeinsame Plan am Kreuz, da auch da die Einheit weiter bestand und dass es eben aus Liebe zu uns geschehen ist, dass wir die Gnade haben, in Einheit mit Gott zu leben. Und eben auch auf der anderen Seite, es gibt ein Gericht, aber eben nicht Gott als Richter, Jesus als Anwalt, nicht im Sinne von Good Cup, Bad Cup, sondern eben im Sinne eines göttlichen Gerichtes. Wenn wir an Gott glauben, sind wir aus diesem Gericht herausgenommen. Wir haben die Gnade Gottes und wir haben die, wenn wir entsprechend in seiner Nachfolge leben. Und je nachdem, wie ihr geprägt seid, finde ich es auch nochmal wichtig, auch mit dem anderen Ohr zu hören. Wenn ihr sehr stark geprägt seid von dieser Vorstellung des göttlichen Gerichts, wenn ihr im Grunde Angst davor habt, dann ist es gut und hilfreich, auch diese Seite nochmal stärker zu sehen. Wenn ihr andererseits auch von der anderen Seite geprägt seid, wenn ihr sehr stark von der Vorstellung des liebenden Gottes geprägt seid, auch es wird ein Weltgericht geben und es ist nicht egal, wie wir hier leben und wofür wir uns entscheiden. Und es ist ganz entscheidend und es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir wissen, zu wem wir gehören und dass wir wissen, wo wir hingehen und wie wir unser Leben leben. Um das einfach nochmal zusammenzufassen, vielleicht kann das Lobpreisteam auch schon mal nochmal nach vorne kommen. Wir werden das eine Lied nochmal gemeinsam singen. Auch nochmal so für jeden, was vielleicht der Fokus auch der Predigt heute, je nachdem, für manche sein könnte. Für manche ist es vielleicht wichtig, Gott als ihren Retter und Erlöser erstmal anzunehmen. Die Antwort auf Jesus Angebot wirklich zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte in diese Heilsgewissheit kommen. Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ich wünsche mir das. Für manche ist es vielleicht diese Vorstellung eines strafenden Richtergottes loszulassen. Diese Vorstellung von Good Cup, Bad Cup, diese Trennung von Gott, dem Sohn und Gott, dem Vater, die quasi aufzugeben. Für manche ist es vielleicht, sich in diese Autorität der Kindschaft Gottes berufen zu werden. Wenn ihr an die Tabelle denkt, die ich hatte, was uns alles gegeben ist. Wir sind bevollmächtigt, wir sind geliebt, wir können die Stimme Gottes hören und wir können in dem Willen des Vaters leben. Für manche ist es vielleicht einfach wichtig, nochmal neu zu entscheiden, diese Wahrheit in die Welt weiterzutragen. Menschen davon zu erzählen. Nicht stumm zu bleiben, wenn es darum geht, was passiert nach dem Leben, was kommt danach, sondern auch anderen Menschen weiter zu erzählen, ja, es gibt Gott und es gibt eben auch zum Schluss ein Gericht. Und wir können auch gerne gleich zusammen eben in dieser Zeit, die wir jetzt noch haben, beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die einfach dieses Angebot von ihm noch nicht angenommen haben und die eben ihre Entscheidung für ihn noch nicht getroffen haben. Könnt ihr auch gerne gleich auch nochmal überlegen, ob, wenn ihr das auf dem Herzen habt, euch nochmal zu zweit zusammenzustellen, zusammen zu beten für Menschen, die ihr auf dem Herzen habt. Ich möchte euch das Angebot geben, einfach auch nochmal darauf zu reagieren. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet gerne Gebet haben, kommt gerne nach vorne. Wenn es bestimmte Punkte gibt, die euch angesprochen haben, die für euch heute wichtig waren, wir beten gerne mit euch. Und lasst uns einfach nochmal in diese Zeit hineingehen, wo wir Gott nochmal anbeten, preisen, denn er hat uns erlöst. Er hat den Preis für uns bezahlt. Es hat ihn alles gekostet, es hat ihn zerrissen, innerlich, aber wir waren es ihm wert. Das möchte ich euch einfach auch zusprechen. Jeder einzelne von euch. Ihr seid es ihm wert.